Erfolgreich sein heißt zu erkennen, wer man ist, was man liebt und wohin man möchte. Das sagt Patrick Herrmann. Mehr als 20 Jahre Erfahrung und ein Lebensweg, der konträrer wohl nicht sein kann, haben ihn zum Mutstifter gemacht. Wie er vom Schulversager zum gefragten Redner wurde und was Mut wirklich bedeutet, das verrät er im Sofatalk. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Sylvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo meine Damen und Herren, heute mal wieder zum Sofa-Talk. Ich habe einen ganz charmanten Gast neben mir sitzen. Mut und Körpersprache ist sein Thema. Servus Patrick, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Silvia, danke, dass ich hier sein darf. Ist schön.
Ja, Patrick Herrmann hat ein wunderbares kleines Büchlein geschrieben. Da geht es um Mut. Aber wie gesagt, es ist nicht nicht nur sein Thema, sondern es ist eben Mut und Körpersprache. Und Patrick, das, was mich immer am Anfang interessiert, wie bist denn du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Was hat dich bewogen zu sagen, genau meins?
Also, das Körpersprache-Thema war das, was als erstes da war. Das heißt, Körpersprache war so die fachliche Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich habe bei Sami Molcho lernen dürfen und das war da. Und dann habe ich aber über mich selbst ganz viel erfahren und habe gemerkt, mir wurde immer die mutige Rolle zugeschrieben. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht so mutig, ich bin ein Riesenschisshase. Mhm. Und im Laufe dieser Entwicklung, die ich dann gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, was ist eigentlich Mut? So, und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann in meinem Studium schon angefangen, über Mut zu schreiben. Was ist das eigentlich? Wie können wir es lernen? Und so weiter. Und diese zwei Themen haben mich nie losgelassen bis heute. Und Mut ist halt ein Wort, was sehr oft genommen wird, aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so oft mutig sein, wie wir glauben.
Mhm. Mhm. Was braucht es denn, wenn nicht Mut?
Ich glaube, und das trenne ich, wir müssten öfter aus unserer Komfortzone raus, ja. Das schon, aber ich glaube, wir müssen viel seltener mutig sein, als wir glauben. Denn wenn man sich damit beschäftigt, mit der Theorie, psychologisch gesehen, ist es an ein paar an ein paar Leitsätze sozusagen gebunden. Es gibt da sozusagen Teile, die dafür für Mut da sein müssen. Also wie zum Beispiel Risiko. Ich muss ein Risiko eingehen, sonst bin ich per Definition nicht mutig.
Ja. Ah ja. Das heißt ja eigentlich auch schon wieder herausgehen aus der Komfortzone, also sich Herausforderungen stellen.
Ja, wobei in der Komfortzone kann es ja auch sein, dass du nur die Angst überwindest und eigentlich ein reell gar kein Risiko da ist. Ne? Also Beispiel, ich gehe in die Stadt und begrüße irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne. Faktisch ist ja gar kein Risiko dabei. Was soll passieren? Also, es kommt nicht irgendwie die Polizei oder sowas, was wir immer glauben, oder die mit den Anzügen, ja. Das wäre dann eher wieder aus der Komfortzone raus. Ne? Mhm, Aber dann gibt es halt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo sich wirklich dann auch meistens dann auch eine große Veränderung einstellt. Und dann überwindest du nicht nur ein Risiko, sondern dann gehst du auch Ängste ein. Und das kennt jeder so, dieses Prokrastinieren vor irgendeiner Entscheidung. Und ich habe da echt Angst. Oh Gott, und dann dauert das und wir schieben es vor uns her und so. Das sind eigentlich die Momente, wo wir wirklich mutig sein.
Und dann wird es vor allen Dingen immer größer. Ne?
Genau.
Also deswegen sage ich ganz gern, durch die Angst hindurch sofort, solange es noch so klein ist.
Ja, genau.
Und weil irgendwann schlägt ja das Interpretationsmonster zu, wie ich das gerne nenne. Und dann wird unser Vorhaben plötzlich immer dramatischer und in unserer Vorstellung wird es immer unmöglicher, es zu tun.
Ich nenne das so den Schallmauereffekt. Ich bin eigentlich von Hause aus Physiker. Also ich habe ja bei der Bundeswehr Kommunikationselektronik und sowas gelernt. Und der Schallmauereffekt ist genau das Gleiche. Das Flugzeug fliegt und es baut sich immer mehr ein Druck auf. Und irgendwann bricht diese Schallmauer. Und das ist das, was mit dem Mut meistens passiert. Und wenn sie bricht, ist es meistens der Punkt, wo wir eigentlich nicht mehr anders können. Und dann würdest du theoretisch wieder nicht mehr von Mut sprechen.
Wenn also ich mit nicht dem Rücken mehr anders an der Wand können, bin. Als vorwärts gehen.
Ja genau, wenn ich mit dem Rücken an der Wand bin, also beispielsweise Unternehmen. Ne? Ich will als Unternehmer, will ich mutig sein. Okay, was heißt das denn für mich? Mir geht's gut und in dem Moment gehe ich das Risiko ein und investiere. Also ich kann einen großen Verlust machen. Ich würde nicht mehr von Mut sprechen, wenn das Unternehmen schon mit dem Rücken an der Wand ist. Wir können nicht mehr. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann gehen wir pleite. Und dann sprechen die aber trotzdem gerne davon, das war jetzt mutig. Naja, ich meine, wenn ich nicht mehr anders kann, ist es dann wirklich noch Mut? Ist es noch eine bewusste Handlung? Ich weiß, schwierig.
Naja gut, ich habe immer Wahlmöglichkeiten, gell? Ich kann ja genau. Auch, ich kann es auch lassen, irgendwas zu tun und dann passiert, was passiert.
Genau.
Ja, ja.
Dann gut, bin ich dann aber nicht mehr Handler.
Dann würde ich deswegen würde ich es gelten lassen, zu sagen, so dieser eine Schritt, den versuchen wir jetzt noch und der ist genau. Möglicherweise für die Menschen, die es dann tun, schon mutiger. So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast bei der Bundeswehr gelernt. Warst du länger bei der Bundeswehr?
14 Jahre.
14 Jahre, wie mein Mann. Ach, der war auch 14 Jahre dort.
Das ist interessant, weil 14 Jahre ist ein ungewöhnliches Zeitalter. Bei mir waren es eigentlich 12, aber ich war ja 2 Jahre in Elternzeit. Ich habe mich 2 Jahre rausgestohlen und die wurden nachher hinten dran gehangen. Deswegen eigentlich ist so 12 Jahre das Standard.
Das stimmt. Mhm. Aber bei meinem Mann war es so, der war 2 Jahre und hat dann beschlossen, er studiert bei der Bundeswehr. Und dann waren es wieder 12.
So kann es laufen.
Okay. Hattest du damals schon mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Mut und Körpersprache zu tun oder war das echt so ein ganz anderes Feld?
Das war ein komplett anderes Feld. Als ich bei der Bundeswehr war, war ich die ersten 5 Jahre, also ich bin zur Bundeswehr gekommen, weil ich keine großen Optionen hatte. Ich hatte ein schlechtes Zeugnis, Bewerbungen, die liefen alle im Sande, weil ich 5 im Zeugnis hatte und so. Und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, ich gehe zur Bundeswehr, die nehmen mich, ich habe 2 gesunde Hände, 2 gesunde Beine, wunderbar. Es war für mich so ein Ausstieg. Und jetzt kriegst du etwas bei der Bundeswehr, das nenne ich Selbstbewusstsein, aufgrund das, was auf den Schultern ist. Mhm. So. Und so war es in meinen ersten Jahren, ne? Ich war jemand auf einmal. Ja? Aber das war nicht wirklich selbstbewusst. Und das waren in den ersten 5 Jahren war das alles super. Aber irgendwann habe ich dann auch erkannt, so, also richtig, das ist es nicht. Und dann kam Afghanistan und da war für mich auch klar, das ist es irgendwie nicht. So, und dann wollte ich da raus. So, jetzt hast du aber für 12 Jahre unterschrieben und jetzt musst du dich fragen, mache ich das jetzt noch bis zum Ende oder verzichte ich auf all die ganze Förderung, die mir auch zusteht dann? Ne? Und dann habe ich halt die Zähne zusammengebissen und habe es durchgestanden. Und das waren echt anstrengende Zeiten.
Heißt das, du warst in Afghanistan?
Nein.
Nein.
Ich habe alle Einsätze habe ich erfolgreich verhindert sozusagen. Ich habe gesagt, also in meiner Zeit durfte man noch verweigern sozusagen. Ich konnte sagen, will ich nicht. Gab es genügende. Heute ist es ein bisschen schwieriger. Genau.
Okay. Ja, wie bist du dann zu deinem Thema gekommen?
Ja, ich habe in der Eingliederung sozusagen, nachdem ich 12 Jahre rum hatte, habe ich überlegt, wie komme ich jetzt raus? Ich war ziemlich unglücklich. Ich habe in Bielefeld gewohnt, in Hannover gearbeitet, das Pendeln, das ist, ich sage immer gerne, ich bin trockener Choleriker. Also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich cholerisch auf der Autobahnfahrt, nur am Brüllen und ständig und so. Und das hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Ich habe gemerkt, das ist auch nicht gut für mich. Da habe ich, der erste Zeitpunkt war, ich habe Meditation für mich entdeckt und habe das heimlich gemacht. Bundeswehrsoldaten meditieren so, okay. Also bin ich in die Sporthalle und habe mich irgendwo versteckt. Dann habe ich gemerkt, das hilft mir, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will was verändern. Und für mich war der Ausstieg die Elternzeit. Mein Sohn ist geboren und ich habe gesagt, ich bleibe 2 Jahre zu Hause. Das musste die Bundeswehr. Und in den 2 Jahren kann ich sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, hey, wenn das die schönste Zeit meines Lebens ist, also was heißt das dann für mich? Also,
wie kriegst du die schönste Zeit deines Lebens täglich her?
Ja, genau. So, und heißt das jetzt, ich muss Babysitter werden oder muss ich jetzt im Kindergarten arbeiten? Nee, das war es gar nicht, aber es war schon irgendwas mit Menschen. Und dann habe ich gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon mehr gelesen gehabt. Ich hatte schon eine Entwicklung hinter mir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange einfach nochmal neu an. Wenn ich nicht weiß, was, dann fange ich neu an. Habe mit 32 mein Fachabi nachgeholt und habe nochmal studiert. Und als ich mein Fachabi nachgeholt habe, bin ich in einen Workshop reingekommen. Da ging es um Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und da habe ich meinen Mentor kennengelernt. Und mein Mentor war auch Körpersprachetrainer und das hat mich zu dem Zeitpunkt unglaublich interessiert. Ich habe wirklich alles wissen wollen. Und dann steht er vor mir, guckt mich an und sagt, Analyse so, ne, was er von mir glaubt zu sehen und trifft voll aufs Schwarze. Er sagte, kein Selbstbewusstsein. Ne, und genau das ist passiert. Ne? Oh Gott. Ne? Und er hat mich
So
wirklich, ja, genau, so ein
kehrenlos
großer Typ, aber ich habe mich immer kleiner gemacht. Ne? Und es passiert mir auch heute noch, dass ich immer mal so einen kleinen
so.
Sacker kriege. So, ne? Und das war, wo ich gedacht habe, okay, wenn das jemand sieht, der mich eine Minute kennt, so ungefähr, ne, dann sehen das vielleicht auch andere. Und das wollte ich nicht mehr. Und da war klar, da will ich mehr von lernen. Und ja, dann habe ich ihn kennengelernt und er hat mir angeboten, mich auszubilden. Und so bin ich tatsächlich in so eine Trainerausbildung gekommen. Ne? Sowas gibt es ja so nicht. Der hat mich einfach als Mentor genommen und hat mich über 3 Jahre in Trainings ausgebildet. Kommunikationstrainings, Konflikte, Körpersprache und so. Und seitdem scheint mir die Sonne aus dem Hintern. Also wirklich, es gibt keinen Tag, der mir keinen Spaß macht.
Also das heißt, weil du so viel über dich gelernt hast und über das, wie Menschen ticken, oder weil du Rituale und Fähigkeiten in dir entdeckt hast, die dich quasi aus allen Poren strahlen lassen?
Weil ich das gefunden habe, was aus mir selbst raus, ne? Ich war jemand schon immer, der unglaublich sensibel war. Aber das kannst du gerade in so einer Bundeswehrwelt, kannst du das nicht offen, da wirst du in andere Rollen und Muster so gedrängt. Und ich war schon immer jemand sensibel und nicht so dieses Machtvolle oder sowas, das war mir nicht wichtig. Und das konnte ich aber nie leben. In diesem Kontext Training war Sensibilität super und ich konnte das leben. Und ich habe auf einmal so, gerade körpersprachlich, habe ich ein sehr sensibles Gefühl, ne? Was nehme ich wahr und so. Und ich habe gemerkt, ich kann das auf einmal einsetzen. Und das ist, wenn du merkst, das kommt von dir selbst und das machst du gerne, das ist Jackpot. Und das war für mich dann, ja, Spaß, Freude pur.
Hast du für dich irgendwelche Rituale entwickelt, die dich jetzt täglich begleiten, das weiter so wach zu halten?
Also zunächst war es Meditation. Ich meditiere auch heute noch, aber nicht mehr also ich habe das exzessiv mal gemacht, wirklich jeden Tag mindestens 1 Stunde und so. Das mache ich nicht mehr. Aber ich versuche schon Achtsamkeit und auch Ruhe. Wenn ich zum Beispiel, ich fahre Auto und ich höre nichts, also ich höre kein Radio, keine Podcasts oder sowas. Ich fahre und bin nur bei mir so. Das sind schon so Rituale, wo ich ruhig. Ich mag Ruhe tatsächlich gerne. Also so dieses in mich. Einmal im Jahr versuche ich in Schweigeseminare zu gehen, um diesen ganzen Input, den ich natürlich auch kriege, auch wieder sacken zu lassen und so. Das ist schon sowas, was ich gerne mag. Ja.
Und irgendwann hat sie dann noch auf die Bühne gedrängt. Und so haben wir zwar uns kennengelernt
Genau.
bei der German Speakers Association,
Ja.
weil du nämlich in mein Mentorenprogramm gekommen bist.
Ja, ich habe ja einen verrückten Weg, Bundeswehr. Ich war zeitweise Tätowierer und Nageldesigner. Ich
Ach,
habe ja
das warst du
wirklich, ja,
auch?
in der
Also
Jugend.
man sieht es ja,
Ja,
ne? Also meine Damen und Herren, wenn wir da
genau.
mal ein bisschen hinschauen, ne? Weiß ich, es ist schon alles recht kunstvoll hier.
Das Ding ist, bin erst tätowiert, seitdem ich weiß, was ich liebe. Vorher war das nicht. Als ich als Tätowierer gearbeitet
Ach
habe, war
was?
ich überhaupt nicht tätowiert. Ja. Ich habe das nur gemacht, weil ich jung war und neugierig und ich brauchte irgendwie das Geld so, ne? Seitdem ich aber weiß, was ich liebe und meine Potenziale so einsetzen kann, ist es, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. So, das ist so eine tiefe Überzeugung, ja, ich habe das gefunden und jetzt ist es eigentlich auch egal, wie ich aussehe. Und für mich war es zum einen Ausdruck für meine Vorurteile, weil ich habe auch Vorurteile und für mich war es wichtig, dass ich mich so ein bisschen aus der sozialen, wie sagt man, aus dem sozialen Kontext
Angepasstheit
rausschieße,
vielleicht.
ja, um einfach nicht dieses Angepasste, um mir selber auch zu zeigen, so, jetzt siehst du so aus und denk an deine eigenen Vorurteile, so als Marker. Und zum anderen fand ich es auch immer schick irgendwo, ne? Und jetzt konnte ich. Jetzt war es mir egal. Ich war so sicher in dem Moment, dass ich gesagt habe. So, und wie ich dazu gekommen bin, ist dann, irgendwann bin ich angesprochen worden auf einer Konferenz in Berlin. Und dann kannte jemand meine Geschichte, Bundeswehr, ich war ja auch noch Leistungssportler, Basketball. Und dann kannst du mal darüber erzählen, was du alles irgendwie gemacht hast. Und ich so, ja, interessiert das irgendwen? So. Ja.
Ja.
Und dann stand ich in Berlin irgendwie, ich weiß nicht, die Konferenz hieß Scheitern.
Ah, okay.
Scheiterkonferenz oder sowas. Und dann stand ich auf dieser Bühne und habe einfach nur über meinen Werdegang erzählt und was ich so gelernt habe. Und was ich da wahrgenommen habe nachher war, die Leute waren so begeistert, ne? Und ich habe gedacht, okay, also in den Trainings habe ich vielleicht 10, 12 Teilnehmer. Da kommen wir in eine tiefere Verbindung, ja. Aber bei so einem Vortrag kann ich einen unglaublichen Impact offensichtlich bringen. Und da dachte ich, naja, und Spaß hat es irgendwie auch gemacht. Ja, ne?
Das ist ein Geschenk, wenn man das machen darf und mag.
Ne? Ja, und es ist auch Verantwortung. Ne? Das habe ich dann auch noch. Ne?
Absolut.
Und dann habe ich gesagt, okay, das ist spannend, aber ich bin noch nicht so richtig zufrieden. Ich muss das nochmal irgendwie, da muss ich Leute kennenlernen, die das irgendwie besser können. So. Und so bin ich dann über Tobias Niewöhner bin ich über die GSA gestolpert. Der sagte, komm mal dahin und so. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich mal. Und so habe ich die liebe Familie der GSA kennengelernt und schätzen gelernt.
Ja, in der wir wirklich alle sehr aufgehoben sind. Ja. Es ist für mich eins der Erfolgsgeheimnisse, wenn man sich auf den Weg machen will, meine Damen und Herren, suchen Sie sich ein Netzwerk, ein Unterstützernetzwerk, im Kleinen und vielleicht auch so eine Gemeinschaft, wie wir sie hier leben dürfen mit unserem deutschsprachigen Rednerverband.
Absolut.
Im Großen.
Also sehr wertvoll.
Absolut, absolut. So, also hast du ja schon manche Stationen deines Lebens hinter dich gebracht und ich bin 100% sicher, dass das sehr Mut macht. Vielleicht auch gerade Menschen, die jetzt nicht so von der Sonne geküsst sind und sagen, boah, ich habe Hauptschulabschluss, was soll denn aus mir schon werden? Und ich bin ja auch immer mal wieder an Schulen und sage denen, ihr könnt es alles werden, verdammt nochmal. Und wir können es auch werden, wenn wir 30 sind, wenn wir 40 sind, wenn wir 50 sind. Und das würde ich wirklich gerne jedem Menschen zurufen, wenn ich mein das Umfeld vielleicht wirklich ändern. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, ich habe dann plötzlich meine Peer geändert und dann hatte ich Lust gekriegt, auch mich zu verändern, weil die Umgebung sich verändert hat.
Ja, das würde ich ein bisschen einschränken wollen. Also zum einen sagtest du, man kann alles werden. Ich glaube, alles ist schwierig. Ich glaube, wir können viel mehr werden, als wir glauben. Also Astronaut werde ich nicht mehr, weil ich einfach zu groß bin. Aber viel mehr, als wir glauben. Es ist einfach viel mehr drin. Und dann sowas wie, jetzt habe ich gerade vergessen, was du gesagt hast, den jungen Menschen zu sagen.
Ist echt, ja, also wenn ihr euch auf den Weg macht, könnt ihr...
Genau. Ach so, genau. Du sagtest was von Peer Group ändern. Ne? Ja, ja. Und das ist für mich erstmal ein Schritt gewesen, der war nicht schön. Also ich war ja auf einmal als Nulpe, wie wir bei uns sagen, wirklich. Also ich hab wirklich meine Frau kennengelernt und die war Lehrerin, die war in der Uni und so, hat alles gelernt und ich sitze da und weiß nicht, worüber sprechen die eigentlich? Es war so regredieren. Also, hä? Und ich kam mir in den ersten Monaten echt dumm vor. Ne? Und der Antrieb war, und das war auch mein innerer Antrieb, ich will in Kontakt treten, kann es aber nicht. Was muss ich also dafür tun? Ich muss mich verändern. Und das hat dazu geführt. Das war in erster Linie erstmal nicht so schön, aber es war letztendlich gewinnbringend für mich. Ne?
Ja, dennoch denke ich, wenn wir es bewusst, das bei dir war es jetzt eher unbewusst, weil du dich verliebt hast.
Genau. Ne?
Aber wenn wir es vielleicht sogar bewusst tun, zu sagen, die Menschen tun mir nicht gut, die ziehen mir eigentlich ständig den Stecker.
Genau.
Jetzt muss ich ja gleich nicht in diese Herausforderung vielleicht gehen, wie du es gemacht hast. Aber ganz ehrlich, ich habe ja so eine ganz ähnliche Erfahrung. Also ja, ich habe ja auch Hauptschulabschluss. Ne? Und ich war auch keine, ich glaube 3,4 oder was, qualifizieren. Da hat mich nicht so wirklich interessiert. Genau. Und dann lerne ich meinen Arthur kennen. Bundeswehr. In Erding war Bundeswehr stationiert, kannte ich mich aus. Keine Gefahr. Und dann habe ich nach und nach erfahren, dass der eigentlich Abitur hat und da studiert. Und ich wurde immer beeindruckter. Und ich dachte, oh Scheiße, damit kennst du dich nicht aus.
Ja.
Und ich wollte eigentlich immer ein bisschen mehr. Und mir hat geholfen, dass ich als Au-pair nach Kalifornien gegangen bin. Und als ich da wieder kam, habe ich eins gewusst, Patrick. Es geht viel mehr, als wir immer glauben. Und es passiert viel weniger, als wir immer befürchten.
Das stimmt.
Und dann habe ich gesagt, so, und ich mache meinen Realschulabschluss nach, ich mache mein Abitur nach, ich studiere.
Das hast du ja sogar noch mehr gemacht. Also ich hätte ja wenigstens nur dieses Abitur nachholen müssen, ne? Weil ich schon eine Lehre hatte. Ne?
Ja, ich hatte auch eine Lehre.
Ach so, aber du musstest Realschulabschluss trotzdem?
Ja, ich bin ein bisschen älter. Da war das noch nicht so, dass man mit Lehre schon Realschulabschluss hat.
Stimmt.
Nee. Da war ich dann die Beste, habe einen Landkreispreis und zack und klump und
genauso
Scheiß
wie
gekriegt,
bei mir, völlig.
Und da sage ich immer, mein Gott, ich bin einfach ein Spätzünder gewesen. Also auch damals.
Ja, auch das.
half ja nichts. Und von daher war das ein Glückstreffer, meinen Mann zu treffen, der ja einmal auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, dass ich immer diese Sehnsucht hatte, ins Ausland gehen zu mögen. Das hat mein Leben echt gedreht.
Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Es kann ja auch sein, dass ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, ja, ich habe das alles noch nicht und so weiter, aber vielleicht ist es auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ne? Manchmal brauchen Menschen auch Zeit. Also ich merke das auch jetzt, wenn ich irgendwas Neues lerne oder so, ich brauche einfach mehr Zeit als andere. Aber es ist ja überhaupt nicht wichtig. Ich denke immer, selbst wenn du mit 40 das findest, was du liebst, ist immer noch okay. Also wenn du das Gefühl hast, Sonne aus dem Hintern, dann lohnt sich das selbst für die letzten 5 Jahre deines Lebens. Also, ist, oder?
Ja, also schöner Aspekt, du sagst eben auch diese Wahrheit, es ist nicht wichtig, wie schnell wir die Dinge auf die Reihe kriegen, aber es ist total wichtig, dieses Dranbleiben.
Absolut.
Also immer dieser Fehler zu glauben, es muss jetzt, sofort passieren. Das erlebe ich ja auch in unserem Verband, erlebe ich im Mentorenprogramm. Da bin ich jetzt so und jetzt mache ich ein Jahr Gas geben und dann stehe ich auf der Bühne und ich werde down gebucht. Nein, das ist nicht so.
Nein, exakt. Es braucht einfach Zeit. Du brauchst, also es ist eigentlich ein Marathonsport. Ne?
Ja.
Also du brauchst unglaublich, und Marathon wäre eigentlich noch zu einfach, weil du hast auch noch Hügel und Berge und Klötze und so, die dazwischen liegen. Ja, für mich lohnt es sich, weil ich diesen Job einfach liebe. Ne? Und für mich ist es auch etwas, ich habe da was bekommen von meinem Mentor und ich darf das heute wiedergeben. Das ist für mich ein unglaubliches Geschenk, also so dieses Wissen auch weitergeben zu dürfen.
Was ist die Vision, die dahinter steckt?
Also was das Thema Mut betrifft, ist die Vision, dass ich aufklären möchte, was das heißt. Weil ich habe mir mein Leben lang in die Tasche gelogen, sagt man, glaube ich. Ne? Und deswegen ist mir so wichtig, darüber aufzuklären, was Mut wirklich bedeutet. Also und dass es nicht so ein Plastikwort wird. Ich kriege oft so die Rückmeldung, ach guck mal, der Mutmacher, also Mutmacher, ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege, dass es immer zum Mutmacher wird, weil ich ja sage Mutstifter.
Mhm.
Aber dann kommt dann sowas wie, ich bin einen Marathon gelaufen, ich war mutig. Und ich finde, das wird Leuten, die wirklich mutig sind, ein Risiko eingehen und wirklich, wirklich Ängste, und das kennt jeder, der wirklich mal starr vor Angst war, das wird den Menschen ehrlich gesagt nicht gerecht. Und ich trete da auch manchmal Leuten auf den Schlips, indem ich sage, vielleicht Subtext, du bist vielleicht nicht mutig. Also ich habe das mal nach dem Vortrag, kam ein Geschäftsführer zu mir und ist Ihnen klar, dass Sie uns gerade sagen, dass wir nicht mutig sind? Ja, ist mir klar. Wenn es weh tut, so. Ich bin aber auch jemand, der, deswegen ist dieses Wort Mutmacher für mich nicht so passend. Meine Oma hat mir immer Mut machen wollen, im Sinne von, es wird nicht so schlimm. Mhm. Der Zahnarzt, der tut dir nicht weh.
Mhm. Doch, der tut mir weh.
Doch, der tut mir weh, eben. Und Mut, per Definition, wenn du dir das wirklich anschaust, ist nicht schön. Also, wenn jemand sagt, ich war mutig und das war cool, no way. Ich glaube, mutig gewesen zu sein, ja, das ist cool, weil sich das befreiend anfühlen kann. Aber im Gegensatz dazu gibt es auch Leute, darüber sprechen wir auch zu selten, die waren mutig und das ist schiefgelaufen.
Ja, ja.
So, die hatten Schmerz und dann läuft das auch noch schief. Ja, aber darüber möchte ich halt aufklären. Und es ist nicht jeder so, ich bin hier mutig, da mutig. Also das hat was viel mit Mut. Mut kommt auch von dem Wort Mut, Gefühl, Gefühlslage. Und da möchte ich einfach aufklären, weil ich selber erlebt habe, wie oft ich mir in die Tasche gelogen habe und gedacht habe, ich bin doch mutig. Und dann kam aber so die Situation und du hattest mich gefragt, wie ich da auf das Thema gekommen bin. Und das war für mich die emotionalste Situation, als ich meinen Opa verabschiedet habe.
Mhm.
Mit 34 irgendwie festgestellt, ja, alle sagen, ich bin mutig. Und dann kommt auf einmal sowas. Und ich hätte es mich fast nicht getraut. Weil ich nämlich so aufgewachsen bin wie Indianer kennt keinen Schmerz, Männer weinen nicht, zeigen keine Gefühle und ich konnte das nicht. So, und dann stehe ich in einem Seminar, das werde ich nie vergessen, ich hatte den Auftrag, mich vorzustellen mit einem Tabuthema. Und jetzt hatte ich aufgrund meines Erstseminars, von dem ich eben erzählt hatte, hatte ich für mich die Aufgabe mitgenommen, okay, Mutprobe, ich gehe mal zu meinem Opa. Ich hatte 4 Jahre keinen Kontakt zu ihm, weil er dement war und ich wollte den Kontakt wieder aufnehmen. Jetzt lag er aber schon dement im Bett und hat mich überhaupt nicht mehr erkannt. Und ich stand 3 Sekunden an seinem Bett und hätte heulen können wie ein Schlosshund.
Hm.
Weil das war mein liebster Opa. Das war für mich immer ein Inbegriff für Stärke.
Hm.
Und dann stehe ich da und denke, pff,
da ist nicht mehr
3 Sekunden habe ich es ausgehalten, dann bin ich gegangen. Mhm. Aber es war für mich ein erster kleiner Schritt aus meiner Komfortzone raus. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich mich im Seminar vorstelle und will das erzählen. Und jetzt stehe ich da vor jungen Auszubildenden und sage, naja, wisst ihr, das Leben ist nicht immer einfach.
Warst du der
Ich war sozusagen Hospitierender bei meinem Mentor, aber ich habe schon die ersten Aufgaben gekriegt. Und meine Aufgabe war, und mein Mentor wollte das, der wollte, dass ich genau das mache. Und dann stehe ich da und sage, naja, das Leben ist nicht immer so. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich noch darüber nachdenke. Denn in dem Moment sticht mir wirklich ins Herz diese Situation. Mhm. Und ich kriege auf einmal Anschlag Wasser und stehe vor allen und denke, okay, Kontrolle, Kontrolle. So, und oh Gott, ich habe meinen Mentor angeguckt, hilfesuchend. Ja, und so, hilf mir. Und er sitzt neben mir und sagt, super.
Nichts wird geholfen.
Und so, Gott! Und das war wirklich eine ganz schlimme Situation für mich. Und ich habe dann auch Faden verloren, habe mich hingesetzt, habe gesagt, tut mir leid. Und ich habe aber am Ende dieses Seminars so viel warmes Feedback bekommen, dass ich gesagt habe, okay, also da musst du dranbleiben.
Ja.
Und dann kam die zweite Situation, ich glaube, es waren 5 Monate später, dann kam dann der Anruf, ich war mitten im Seminar, kam der Anruf, du, wenn du dich verabschieden willst, dann hast du heute noch die Gelegenheit, weil morgen ist vielleicht zu spät. Und da kommt für mich, mein Risiko war ja Gesichtsverlust. Ich kriege das alles nicht gehandelt. Mein Risiko war, gefühlt werde ich danach psychisch völlig labil sein, keine Ahnung. Und dann habe ich mich da verabschiedet. Und das war für mich die größte Herausforderung. Und ich hätte mich das fast nicht getraut. Und wenn ich nicht gewusst hätte, was Mut wirklich ist, dass es genau das ist, was eigentlich wehtut, wo ich eigentlich durch diese... dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht und das hätte ich mir mein Leben lang vorgeworfen. Ja, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ja.
Also auch sich zu zeigen mit seiner ganzen Schwäche.
Komplett.
Also dieses Öffnen des Visiers. Ne?
Komplett. Und ich war jemand, der hatte 5 Visiere von allen Seiten zu.
Ja. Und das heute erlebe ich dich komplett anders. Ne?
Ja,
ich
das hat echt was gemacht.
Dich als sehr offen und zeigend mit auch diesen Geschichten. Nicht jeder erzählt das gerne. Ich muss auch sagen, lange erzähle ich das auch noch nicht. Ne? So ganz offen und so. Das hat für mich auch Mut bedeutet, das zu sagen und sich rauszutrauen mit all dem. Und heute denke ich mir, ja, es gehört zu meiner Biografie, basta.
So ist es.
Ja. Bei all dem.
Total. Und für mich war das genau eben dieses Emotionsthema. Und ich meine, ich hätte nie mit Leuten im Seminar arbeiten können, weil ich bin schon jemand gerne, auch durch die Körpersprache, ich gucke gerne mal unter die Oberfläche. So, und jetzt, wenn ich da Teilnehmer habe, die da irgendwie, ja, gerade diesen Moment haben, den ich vielleicht auch kenne, heute kann ich dann sozusagen professionell damit arbeiten. Früher hätte ich mitgelitten.
Mhm.
Und dann wäre ich nicht mehr in der Funktion des Trainers gewesen. Nee, so.
Das kannst du dann nicht.
Und das war eine Grundvoraussetzung für mich, für das Arbeiten sozusagen.
Ja, ja.
Und aber auch für mich befreiend. Also.
Ja, da können wir schon ganz schön was lernen, gerade wenn wir so Herzensmenschen sind. Ne? Die,
ja. Und für Männer...
doppelt.
Ja, wir lernen das halt so. Wir lernen das. Und es ist heute noch so. Also ich bin ja auch immer mal wieder an Schulen und wenn ich frage immer noch, wer kennt das? Jungs weinen nicht und hör mal auf, so, ne? Zeigen immer noch Leute auf. Und ich denke, boah, wann hören wir endlich damit auf? Mhm. Also ich finde, wir können auch stark sein und trotzdem Schwäche zeigen.
Ich glaube sogar, dass wir damit stärker sind.
Ja, ich glaube
auch.
Wenn
wir die Emotionen, die in uns drin sind, zulassen.
Ja.
Vielleicht müssen wir sie noch steuern lernen.
Ja, klar. Wenn sie dich hindern am... und ich kann gar nichts mehr spielen, das ist auch schwierig. Ne? Aber vielleicht ist es auch ein Bedürfnis. Und bei mir war es ja so. Ich habe dann, als die Beerdigung war, habe ich losgelassen. Also ich bin im Leben noch nicht so eskaliert worden, also selber so. Ne? Und das war aber etwas, was raus musste. So.
Mhm.
Und besser, es kommt irgendwann raus, als du versteckst es immer.
Ja, ja, ja. Und feinfühlige Menschen spüren das, dass der andere da ist irgendwas, was eben
absolut
da nicht hingehört eigentlich. Ja, schön, schön. Wie hilfst du eigentlich heute Unternehmen und Menschen, genau das zu vielleicht auch zu lernen? Du sagtest ja, du willst über Mut aufklären, was es wirklich bedeutet. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt in Seminaren und auf der Bühne?
Also bei Unternehmen ist zum Beispiel ganz spannend, wenn ich mit Unternehmen Seminare habe, dann wünschen die sich natürlich mehr Mut. Aber was eigentlich dahinter steckt, wenn sie das dann hören, sind sie überrascht und sagen, Nee, also.
Mehr Gefühl wollten wir jetzt eigentlich nicht.
Gefühle, können wir die bitte weglassen? Oder, also, das ist jetzt gerade ein unangenehmes Thema. Können wir das auch. Nein. So, wenn wir Mut, dann müssen wir uns klar sein, wir müssen hier offen sein. Wir müssen uns verletzen. Ja, so. Was es auch immer ist, für den einen ist es Offenheit, für den anderen das. Und den meisten ist halt nicht klar, die glauben zum Beispiel, wenn ich mutige Mitarbeiter habe, dann tanzen die mir auf den Kopf rum. Will ich eigentlich gar nicht. Sind die nicht mehr kontrollierbar oder gehen gegen mich als Chef oder so? Und dann sage ich, ja gut, also wenn du einen mutigen Mitarbeiter hast und sein Mut ist, dir zu sagen, dass dein Führungsstil nicht in Ordnung ist, dann darfst du mal auf dich schauen und zu sagen, wenn das für den schon mutig ist, wow, dann stimmt vielleicht auch irgendwas mit dem Führungsstil nicht.
Okay.
So. Ansonsten wäre der anders mutig. Dann würde er dir nicht sagen, sondern er würde anders mit dem Kunden agieren. Oder er würde, weiß ich nicht, schneller Fehler zugestehen. Also ist was kaputt gegangen. Was machen häufig gerade Auszubildende? Fehler vertuschen. Und dann machen wir in Unternehmen so Fehlersuche. Und wir sind Monate da dran. Und dann kostet das Geld und Zeit. Und
mutige die Faszination Mitarbeiter, des Problems.
Ja, genau. Und mutige Mitarbeiter stehen zu Fehlern und sagen, ne, also und nicht, juhu, Fehler, sondern Mist, da ist was passiert, aber ich vertusche es nicht. So, ja. Das ist jetzt passiert und ich stehe dazu.
Mit Verantwortung Übernahme genau. zu tun. Ne?
Genau.
Ja.
Und die sprechen Sachen an. Also was ich ganz häufig in Unternehmen auch erlebe, ist so, da geht es einem Mitarbeiter nicht gut. Führungskraft A sagt, ich habe bei mir Mitarbeiter, irgendwas ist da. Ich traue mich das aber nicht anzusprechen. Weil was ist denn, wenn ich das nicht handeln kann? Okay, dann lass uns vielleicht deine Risikokompetenz insoweit erweitern, dass du weißt, wie kann ich damit umgehen. Und wenn du das nicht kannst, naja, vielleicht kannst du einfach trotzdem zuhören. Weil den meisten reicht es einfach, das anzusprechen und zu sagen, ich sehe das und du musst gar nichts handeln. Du kannst ja auch sagen, okay, was brauchst du? Brauchst du Hilfe? Brauchst du einen Coach? Brauchst du was? So, also die Angst ist meist viel größer als das, was dahinter steckt. Und da möchte ich einfach aufklären und zu sagen, guckt mal, ist es wirklich so risikoreich? Also ganz viel geht über die Risikoanalyse. Also zu gucken, wie groß ist das Risiko wirklich? Und wie groß ist vielleicht der Gewinn, wenn du es trotzdem tust?
Mhm. Also hast du mal ein Beispiel, wo in Unternehmen oder auch bei Klienten, wo du sagst, wir haben damit gearbeitet und da ist das und das vielleicht passiert?
Also ich mache ganz oft, dass ich in die Unternehmen gehe und so eine Art Mediation mache in Verbindung mit Körpersprache und dafür brauche ich natürlich irgendwie Vertrauen. Meistens kennen die mich aber dann schon und wissen, dass die ganzen Visiere brauchen wir nicht, weil körpersprachlich ist das sowieso alles zu sehen. Und wenn ich die dann so weit habe, dann kostet es die Leute wirklich Mut, auch das mal auszusprechen, was sie fühlen und denken. Und meistens kommt dann so, oh mein Gott, warum haben wir darüber nie gesprochen? Ja, ich hatte Angst, das auszusprechen. Also ich hatte zum Beispiel einen, der hat sich Abteilungsleitersitzung und der Abteilungsleiter hatte schlechte Zahlen. So, und jetzt steht er da und fängt an, die Zahlen zu pushen, so, ne? Also zu
verschönern.
Ja, verschönern und verklausulieren nennt man das ja, ne? Und ich habe dann gesagt, mein Gefühl ist, muss ja nicht stimmen, mein Gefühl ist, du bläst die Zahlen auf, weil du Angst hast, sozusagen zuzugeben, dass es nicht so gut läuft. Ne? Bums, getroffen. Da sage ich, okay, wir können ja Wege finden, wie du das trotzdem machen kannst, ohne dein Gesicht zu verlieren. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet und habe geholfen und so. Und dann war es nachher so, die anderen Mitarbeiter haben dann gesagt, wieso hast du das eigentlich nie offen angesprochen? Wir hätten dir doch geholfen. Aber dadurch, dass du das verklausulierst, haben wir nur gesehen und gefühlt, das stimmt doch irgendwie nicht, weil das kann jeder, Körpersprache, aber wir haben nicht den Reim dazu. Und dann fangen so an, so Sachen wie, naja, dem kann man nicht trauen. Irgendwie versucht er uns zu veräppeln und so. Und dieses offene Sprechen, das hilft und das kostet aber vielen Menschen echt Mut. So, da mal.
Gibt es einen kleinen Schritt, den du uns verraten kannst, wie man dann über diese Hürde
geht? Ja, ich übe mit denen. Also ich lasse die Leute tatsächlich ihre eigene Mutliste schreiben. Ne? Ich sage also dann, pass
was
auf, 20...
Für mich mutig?
Genau, was wäre für mich jetzt mutig? Ne? Ah, okay. 20 Sachen. Und dann sage ich, jetzt kategorisiere die mal ein. Also was, wo du sagst, okay, das kriege ich jederzeit hin, das kriege ich hin. Vielleicht kriege ich das hin, da brauche ich noch jemanden, aber irgendwie kriege ich das hin. Die zweite Kategorie ist, vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann, aber jetzt noch nicht. Und die dritte ist so never ever. Also das ist wirklich high level und so weiter. Und dann sage ich, und jetzt mach dir Termin und arbeite diese Liste mal ab.
Gott, Okay.
Und guck mal, ne, also was, ich helfe dann, ne? Du gehst mal in die Stadt, in die Stadtzentrum und legst dich für 30 Sekunden auf den Boden. So, was passiert ist, Puls steigt, alle, ne, also all das, was wir an Glaubenssätzen haben und so. Und dann lernst du aber dadurch, es passiert eigentlich, ne?
Ja, genau,
Interessiert
wer
einen.
hat das
So,
Problem?
genau. Ja.
So wie Jens Korsen so schön sagt, geh doch mal so
Ja.
durch die Stadt und dann schau mal, was passiert.
Und nix,
Nichts
aber
passiert.
in uns passiert ganz viel. Oh Gott und so. Und was wir dadurch trainieren, ist letztendlich so unser limbisches System. Das lernt, ah, okay, Befürchtung nicht eingetroffen, neues Erfahrungs, ne? Und
Okay, und damit kann ich mich so.
genau, das ist dann so ein bisschen Training. Und meistens, so meine Erfahrung, nach zwei, drei Übungen streichen die komplette Liste und sagen, das sind gar nicht meine Themen. Und dann kommen auf einmal die richtigen Themen. Und dann wird es spannend. Ja, dann, also es ist wirklich schon fünf, sechs Mal habe ich das so gehabt, dass
Was
dann.
sind dann richtige Themen?
Ja, das sind dann so in meiner Frau mal zu sagen, meinem Mitarbeiter mal offen zu sagen, ne? Mich zu trennen, was ist auch immer. Dann kommen die Big Points. Und dann, das will ich angehen, weil ich merke, jetzt schaffe ich das. Also wenn man den Nutzen von Mut, von diesen Mutproben raus aus der Komfortzone, wenn man das erkannt hat, dann fängt man an, die richtigen Dinge auszupacken. Und dann sind wir vielleicht wieder bei der Sache, wo es wirklich mutig ist, wo du eine Trennung von Frau, ich weiß, wovon ich spreche, das war für mich die größte, wieder mal eine größte Herausforderung. Ich stand da und dachte, ich kann, also das kann ich, oh, und Risiko, ja.
Klar.
Das ist definitiv ein Risiko, weil das war natürlich ein großer Safe Point in meinem Leben, sozusagen, auch für das Selbstständige sein und so weiter, ne? Das habe ich heute nicht mehr so. Und es war Riesenangst davor. Ich hatte unglaublich Angst, das auszusprechen, dass ich unglücklich bin. Und ja, dann kommen die Big Points.
Ja. Das ist der Vorteil von unserem Beruf natürlich, dass wir viel Reflexionserfahrung haben und viel selber reflektieren. Und walk the talk heißt, wenn ich natürlich sage, du hast das vorher so schön gesagt, das sage ich immer zu den Leuten, lebt euer Leben.
Ja,
Genau.
so habe ich mich auch erwischt. Ne? Lebt euer Leben, es gibt nur eins. Und dann sitze ich abends da und denke, und was machst du? Ja.
Ja. Da.
Ja.
Wenn du was lernen willst, lehre.
Ja. Und ich glaube, es geht als allererstes über das Verständnis, ah, okay, es gibt eine Komfortzone und das andere ist Mut. Und die Big Points sind eigentlich da, wo es wehtut und wo meistens Veränderung hintersteckt. Und
Du hast vorhin so in einem Nebensatz gesagt, körpersprachlich wissen wir sehr viel, erkennen wir sehr viel. Nehmen wir es auch wahr, dass wir es erkennen?
Also Körpersprache ist ja das Erste, was wir lernen, wenn wir auf die Welt kommen. Das ist sozusagen, das ist so das Erste, was wir wahrnehmen. Und wir sind da sehr gut. Was im Laufe unseres Lebens passiert, glaube ich, ist meine Theorie, ist, dass wir immer öfter ein Feedback, weil wir diese ganzen Schutzmechanismen haben, dass wir immer wieder das Feedback kriegen, das, was du fühlst, stimmt nicht. Also bestes Beispiel, Mama kommt nach Hause, Mama, du fühlst, irgendwas ist, und was Kinder machen, hey, was ist los? Und dann kommt die Standardantwort, nichts.
Nichts.
Genau, so. Und das kriegen wir von Lehrern wiedergespiegelt, das kriegen wir von anderen wiedergespiegelt, und irgendwann verlieren wir unsere Intuition dafür. Und was ich letztendlich am Anfang gelernt habe, ist sozusagen wieder das Gefühl dafür zu kriegen und dann über die Ausbildung das Handwerk das noch zu verbalisieren. An welchen Stellen mache ich das aus? Welche Funktion hat eigentlich der Ellbogen, wenn er blockiert oder wenn die Knie blockieren? Und das kann man dann wieder lernen. Also, aber in erster Linie geht es um die Intuition, die hat jeder. Und auf deine Frage, wir haben so ein Gefühl dafür. Also so dieses,
Du warst ganz
das,
innen
was
drin
ich höre,
irgendwie.
passt nicht mit dem, was ich fühle. Das ist so ein, ja, so ein Grummeln, ne? So komisch. Das ist irgendwie. Wenn wir lernen, dem Gefühl wieder zu trauen, können wir das irgendwie, ah, okay, ich merke da so. Aber meistens bleibt nur das subtile Gefühl, irgendwas passt nicht. Da gibt es eine Diskrepanz. Und dann ist eine schlechte Stimmung. Und ob Verkauf, Vertrieb oder mit Kunden oder wie auch immer, ist es wichtig zu wissen, was hat mein Gegenüber für Bedürfnisse. Und vor allen Dingen viel wichtiger noch, was habe ich für Bedürfnisse und bringe die auch ein. Also dann gibt es so Systeme, ja. Und auf einmal haben wir ein System mit ganz vielen Subsystemen und dann wird es spannend. Und dann gibt es so Spielchen, die man gegenseitig spielt oder was auch immer, ne?
Spiele der Erwachsenen,
Ja, genau.
Statusspiele,
Ja, auch das, genau. Macht und so weiter.
Schulterklappen.
Ja, genau. Absolut.
Ja, Also ein ganz spannendes Thema. Gibt es irgendein Buch, das du empfehlen kannst, was vielleicht Thema Körpersprache, also Thema Mut, ne?
Thema haben Mut ist eins. Das Buch, genau.
Das ist pfiffig, schnell zu lesen und hat in 30 Minuten alles drin, was da zumindest, um es zu verstehen, deinen Ansatz zu verstehen.
Genau. Und den psychologischen Ansatz, da steht halt drin, was ist das eigentlich wirklich und woran erkennen wir es. Und natürlich hinten schön drin ein paar Übungen, um mutiger zu werden.
Eben, das wäre schon mal das eine. Für Körpersprache ist da auch ein Tipp.
Ich bin absoluter Fan von Sami Molcho. Also Sami ist auch heute noch für mich einer der ganz Großen. Und das ist das Körpersprachebuch, heißt auch Körpersprache. Sami Molcho, das ist für mich wie eine Bibel tatsächlich.
Da kann man wirklich viel absolut lernen, wenn man da mal wieder mehr drauf achten will. Und ich denke, das rentiert sich da auch. Was ist so dein nächstes Ziel auf deiner Liste? An welchen Zukunftsbausteinen arbeitest du gerade so?
Also ich versuche mich ja weiter zu etablieren. Das ist ja am Markt erstmal eine große Herausforderung, sichtbar zu werden. Ne? Also hier bin ich. Und gleichzeitig bin ich ja nicht der Typ, der irgendwie sich irgendwie groß macht. Aber das gehört halt dazu. Und ich möchte einfach noch mehr Mut und Körpersprache so ein bisschen zu einem Ball bringen, weil das so meine zwei Leidenschaften sind. Und ja, also vielleicht irgendwann ein Buch zum Thema Mut und Körpersprache.
Also entsteht was Neues an
Positionierung, genau. Mhm. Noch mehr wahrgenommen werden als Experte. Ich mag das Wort irgendwie nicht. Seitdem Vera Birken, wie gesagt hat, Experten sind Menschen mit hohem Rhodopsin-Wert. Ne? Also das ist letztendlich heißt das, ich sehe da, wo andere Menschen nicht so viel sehen. Aber das heißt nicht, dass ich einen Toaster bedienen kann oder sowas. Also deswegen finde ich Experte immer ein bisschen schwierig, aber.
Also ja. Mutstifter.
Genau, Mutstifter. Ja. Das wäre schon ein Anfang, wenn die Leute nicht sagen, Mutmacher.
Ja. Sag, was glaubst du, was in deinen Augen grundsätzlich für uns so als Gesellschaft wichtig wird? Weil für mich gehört das ja auch zum Zukunftsbauen dazu. Wir leben in einer sehr komplexen, schnellen Welt. Mhm. Was brauchen wir aus deinem Erleben heraus?
Ja, natürlich, also Mut. Ja, ich würde mir tatsächlich in der Politik, wir sind ja in so einer Gesellschaft von mach einen Fehler und du wirst sofort an den Pranger gestellt. Und das finde ich, das wird unsere größte Herausforderung, glaube ich. Also, dass wir da wieder eine Umkehr schaffen. Weil wir sind in einer Spirale der Angst und immer mehr Sicherheit, in der sind wir schon voll drin. In Kindergärten werden die Bäume abgefällt, damit wir nicht mehr klettern. Wie soll irgendein Mensch Sicherheit gewinnen, wenn wir immer auf Sicherheit gehen? Das ist also, und der größte mutige Akt wird für unsere Gesellschaft sein, und das nenne ich so wie das Feuer, die Neandertaler das Feuer beherrscht haben, wird für uns sein, dass wir wieder zurückgehen und sagen, wir müssen auch wieder Risiken ein. Ne? Also, aber wer würde das sagen als Politiker? Also wer würde sagen, wir lassen die Bäume stehen, damit die Kinder klettern können? Die Verantwortung zu übernehmen, den Mut zu haben, zu sagen, auch wenn da jetzt einer abschmiert, ich habe das entschieden. Aber ich glaube, das brauchen wir. Und es gibt ganz viele Situationen, ob das ist, ich mache einen Fehler.
Aus der Konformität.
Ja, genau. Ja. Also auch mal wieder anecken, das fehlt mir auch in der Politik zum Beispiel, dass wir immer so angepasst also
echte
sind.
Echte Debatten führen.
Ja, auch wieder streiten, auch wieder Fehler machen dürfen. Ja. Ein großer Politiker wäre für mich jemand, der sagt, ey, falls ich einen Fehler machen soll, ist okay, ich bin ein Mensch. Und ich werde keine Scheibchentaktik machen. Und ich habe bestimmt Leichen im Keller, was auch immer. Aber das wäre für mich ein großer Schritt, dass man sagt, den Mut habe ich. Ich lasse mich ich zeige mich angreifbar.
Ja. Und das wäre eigentlich auch eine für Unternehmer, auch für Mitarbeiter, für dich und mich, wirklich mit zu dem zu stehen, was ich innen drin fühle und die Größe zu haben, das auch auszusprechen.
Und das Schöne ist, die gibt's. Also ich bin ja tatsächlich ganz viel in Startups so unterwegs oder New Work, wie man das heute schön sagt. Und ich kenne mittlerweile viele Unternehmer, die sagen, mir geht's gut, ich will, dass es den Mitarbeitern gut geht. Profit ist auch gut, aber ist nicht Primärziel.
Ja. Und das ist schon ein Schritt. Und ich glaube, das kommt wiederum aus dem Thema, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee, ich habe einen Purpose.
Ein Why, wie man so schön sagt.
Ja, wie man das auch immer nennt. Ich bin ja ein großer Fan von Visionen, wie du weißt.
Ja.
Und wenn ich das oben hinstelle, dann kann ich auch oft sehr viel mutiger sein.
Ja.
Weil dann gehört es zum Weg dazu.
Ne? Ja, das stimmt.
Ja, Visionen sind die Hormone des Mutes und des Vertrauens.
Ja, das ist schön gesagt.
Ja, genau. Ja, lieber Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du jetzt hier die Zeit genommen hast, nach einem vollen Tag und Workshop, den du gerade schon hier in meiner schönen Stadt halten durftest.
Ja.
Genau.
Das war schön.
Das waren sehr schöne Geschichten und Mut. Jetzt waren es doch mutmachende, mutstiftende, wie auch immer.
Es wird immer ein bisschen mutmachend auch sein. Das ist so.
Naja, ich finde das aber auch wichtig und schön. Also das eine darf ja auch mit dem anderen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine Woche, wo Sie mutig das ein oder andere mal ausprobieren, vielleicht auch mal aus der Zwinkerebene, dass man sich nicht immer so ernst nimmt bei diesen Dingen, wenn man sich eine Herausforderung stellt. Ich sage ganz gern, erst Ja sagen, dann Schiss kriegen. Und das wünsche ich Ihnen, sagen Sie öfters Ja, als Sie vielleicht Lust darauf haben, natürlich nur bei Themen, die Ihnen so ein bisschen so den Kick geben, diese Woche ein bisschen bunter zu machen. In diesem Sinne sage ich dir herzlichen Dank, dass du bei mir warst.
Dankeschön.
Sehr gerne. Und Ihnen wünsche ich, wie gesagt, eine mutstiftende Woche. Servus, bis zur nächsten Woche. Ihre Silvia Zirkowski.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft. Von und mit Silvia Zirkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-zirkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.